Ich wünsche uns allen für die Predigt, für Gottes Wort, dass wir etwas davon verstehen. Und damit wir etwas verstehen, brauchen wir einfach Gottes Hilfe. Und das ist der Heilige Geist. Gott schenke euch seinen Heiligen Geist, lege ihn euch aufs Herz, dass er euch das Wort heute aufschließt und euch was mitgibt für euch, womit ihr wirklich was anfangen könnt für euren Glauben, für euren Alltag. Amen. Bei den Worten von Jesus heute klingt ja so einiges mit. Die Seligpreisung und alle denken, oh, wie schön und romantisch. Und eigentlich sind sie das nicht. Eigentlich sind sie genau das Gegenteil. Sie sind hart und sie spiegeln den Menschen, uns heute, die harte Realität vor. Verfolgung, Leid, Tränen, all das kommt darin vor. Mit einem super Ausblick. Selig sein. Was ist das überhaupt? Seligkeit, selig sein, was verbindet ihr damit? Vor dem Bildschirm hier in der Kirche, was denken Sie persönlich darüber, was ist das überhaupt? Und dann gleich am Anfang meine Frage an Sie und dich. Würdest du sagen, ich bin selig? Klingt komisch, oder? Theat? Guck schon so. Es klingt wirklich etwas komisch. Früher war das ja mehr im Gebrauch, dieses Wort, und es ist tatsächlich etwas veraltet. Was ist das, selig sein? Es scheint ein Zustand zu sein, nach den Worten Jesu, der alles toppt, der besser ist als all dieses Leid in dieser Welt, wo es sich lohnt. Wie Harry das auch am Anfang sagte, es lohnt sich anscheinend, selig zu sein. Das ist das Beste, was wir in dieser Welt überhaupt erreichen können. Also, bist du selig? Das ist ja die Frage. Und da es ja nicht so einfach zu verstehen ist, gibt es auch in den verschiedenen Bibelübersetzungen immer ganz unterschiedliche Übersetzungen. Luther sagt, selig sind. Die Elberfelder steigert das sogar noch und übersetzt, glückselig sind. Dann gibt es noch, freuen dürfen sich, wie glücklich sind oder wahres Glück haben alle. Und dann kommen die Worte von Jesus. Also es wird schon deutlich, es wird heutzutage nicht mehr so verstanden. Es muss irgendwie übersetzt werden. Wie auch immer es klingt, wie auch immer es übersetzt wird, es ist immer so, dass es sich lohnt, eben glücklich zu sein, wahres Glück zu haben, sich freuen zu können oder eben glückselig zu sein. Ein Zustand, der sich lohnt. Und da muss man eben genau hinschauen. Es ist ja nicht so, dass wenn ich mich zu einer von diesen aufgezählten Gruppen zähle, das dann gleich vorbei ist. Wenn ich arm bin im Geiste und ich höre die Worte Jesu, dann heißt das nicht auf einmal, ist es nicht mehr so. Wenn ich traurig bin und Tränen fließen und ich höre die Worte Jesu, ist es nicht auf einmal so, dass es in der nächsten Minute vorbei ist. Was Jesus hier verspricht, die Belohnung, die Gott diesen Menschengruppen gibt, die er aufzählt, ist weit in der Zukunft. Denn sie sollen getröstet werden, heißt es, denn sie werden das Erdreich besitzen, denn sie sollen satt werden, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen, denn sie werden Gott schauen, denn sie werden Gottes Kinder heißen, denn ihre ist das Himmelreich. Es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Und da merken wir auf einmal, was das heißen könnte, selig sein. Es ist etwas, was wir nicht in dieser Welt wirklich greifen können. Selig sein heißt, in den Himmel kommen. Das Leben nach dem Tod haben. Im Paradies sein. Ich weiß nicht, welche Formulierung für euch die schönste ist. Das Leben nach dem Tod haben, bei Gott im Paradies sein, mit Gott zusammen sein, heißt selig sein. Es geschafft zu haben. Die Welt zu überwunden haben und dann im Paradies mit Gott zusammen zu sein. Also wenn selig sein heißt, in den Himmel zu kommen, bei Gott zu sein, dann nochmal die Frage, würdest du jetzt sagen, du bist selig, weißt du, wissen sie, dass du in den Himmel kommst? Dann könntest du ja sagen, hey, ich bin selig. Kannst du dir vorstellen, bei der Arbeitsstelle, wenn du morgen dahin gehst, Pia, und sagst, hey, ich bin Pia, ich bin selig. Du auch? Könnt ihr mal überlegen, ob ihr das so sagen könnt. Okay, und da merken wir, mit den Seligpreisungen kann es nicht so einfach sein, nicht so oberflächlich sein. Vielleicht etwas viel für heute, aber ich behaupte mal ganz schön frech heute, dass viele Menschen die Seligpreisung falsch verstehen. Etwas ganz anderes darunter verstehen als das, was Jesus eigentlich sagen möchte. Denn wenn selig sein bedeutet, und es gibt meiner Meinung nach keine andere Möglichkeit, in den Himmel, ins Paradies, ins ewige Leben nach dem Tod zu kommen, könnten wir ja denken, dass Gott, dass Jesus die Menschen belohnt, die geistlich arm sind, die sanftmütig sind, die verfolgt werden und barmherzig sind. Dann wäre das die Belohnung. Wer so ist und wem es so ergeht, der kriegt von Gott das Leben nach dem Tod geschenkt. Aber dann beißt sich das ganz schön mit unserem Wochenspruch heute und auch mit dem, was Jesus sagt. Denn Jesus sagt ja, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Dann reicht es nicht, barmherzig zu sein. Dann reicht es nicht, verfolgt zu werden. Dann reicht es nicht, sanftmütig zu sein oder arm dran zu sein. Dann bleibt die einzige Möglichkeit, wie Jesus das sagt, an ihn zu glauben, durch ihn zum Vater zu kommen. Niemand kommt wegen seines Verhaltens oder seiner Werke, wie wir es eben bei Paulus gehört haben, in den Himmel. Ein schweres, leidvolles, schmerzhaftes Leben wird nicht belohnt automatisch von Gott mit dem Himmel. Ach, du hast ja hier auf Erden so ein schweres Leben gehabt, kriegst als Belohnung jetzt aber den Himmel. So ist es nicht. Aber so verstehen viele Menschen die Seligpreisung. Aber ich erinnere euch daran, niemand kommt zum Vater denn durch mich. Dann müssen die Seligpreisungen also eine ganz andere Bedeutung haben, als wir so oft denken. Der oft überlesene Vers 1 bringt Licht ins Dunkel. Ich weiß nicht, ob ihr eben aufgepasst habt. Als er aber das Volk sah, und dann schließen die meisten Menschen ab und denken, die Seligpreisungen sind für dieses Volk gedacht, aber das ist nicht so. Dort steht, als er aber das Volk sah, Jesus, ging er auf den Berg und er setzte sich und seine Jünger traten zu ihm. Das ist kein Wort, keine Predigt für das Volk. Das ist ein Wort für die Jünger, für die Menschen, die bereits Jesus nachfolgen. Es hört sich so an wie eine Bergpredigt für das ganze Volk, ist aber in Wahrheit eine Lehrstunde für die Jünger Jesu. Die Seligpreisung, die ihm bereits nachfolgten, die Ja gesagt haben, die gesagt haben, ja, ich will auf diesem Fundament stehen. Ich habe noch nicht Ahnung und weiß noch nicht alles darüber, was ich da beachten muss, aber ich folge dir nach. Und dann erst heißt es in Vers 2, und Jesus tat seinen Mund auf und lehrte sie, die Jünger, und sprach. Also ändert euer Verständnis, reformiert es. Die Seligpreisung ist keine Belohnungsliste für die Menschen, denen es nicht so gut ging oder besondere Charaktereigenschaften haben, sondern es ist eine Lehrstunde für die Jünger. Was gut ist, was Gott gut findet. Und damit ist das auch eine Lehrstunde für uns, für Sie, für dich, für mich, was Gott gut findet in meinem Leben und was mir als Christ eventuell auch bevorsteht. Verfolgung, Trauer und Traurigkeit und dann eben auch dieses Arm dran zu sein. Da gibt es ja viele verschiedene Auslegungen. Da kommen wir aber zum Schluss nochmal drauf. Wir erkennen Gottes Wesen da drin, was ihm wichtig ist und was uns bevorsteht. Aber ein Mensch, der nicht an Jesus glaubt, kann niemals Seligkeit erlangen. Ein Mensch, der nicht an Jesus glaubt, kann niemals selig werden und sein. Er kann niemals zum Vater kommen ohne den Glauben an Jesus Christus. Also nehmt diese Seligpreisung, diese Worte als Lehrstunde für euch. Ganz persönlich. In welcher Gruppe würdet ihr euch einsortieren? Bist du sanftmütig, so vom Charakter, barmherzig oder brennst du für Gerechtigkeit? Leidest, wenn du die Bilder siehst von der Hamas oder aus der Ukraine oder von den Armutsvierteln hier in Hannover, Raschplatz, wenn du Menschen siehst? Hungert es dich nach Gerechtigkeit? dass diese Gewalt, diese Gerechtigkeit mal sieht, die Gott sagt, macht. Hungerst du danach? Bist du ausgelacht, verfolgt, weil du an Jesus Christus glaubst? Dann gehörst du in einer dieser Gruppen. Wo würdest du dich einordnen? Selig bist du, wenn du irgendwo sagst, da finde ich mich wieder. Verse 11 und 12 machen den Sack dann endgültig zu, dass uns klar wird, wir sind gemeint, die Jünger sind gemeint. Es ist sozusagen die Zusammenfassung der ersten 10 Verse, wo Jesus dann sagt, selig seid ihr. Und er spricht uns an und seine Jünger, nicht das Volk. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und allerlei Böses gegen euch reden und dabei lügen. Seid fröhlich und jubelt. Es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Das ist ein hartes Wort. Es wird euch hier nicht besser gehen. Seht das Volk an, das hier versammelt ist, könnt ihr zu den Jüngern sagen. Das ist euer Auftrag. Aber meint nicht, alle jubeln und freuen sich darüber. Einige werden sich das Maul zerreden und lästern und fies sein zu euch und Lügen erfinden. Und es wird wehtun. Und dann die fiese Nachricht von Jesus, es wird euch im Himmel, und fügen wir das Wort erst ein, es wird euch erst im Himmel belohnt werden. Das ist hart. Die Jünger, ich weiß nicht, die werden dann nicht sich gefreut haben über die Seligpreisung, die werden sagen, okay, wenn ich dir nachfolge, heißt das also, dass ich schwere Zeiten erleben werde. Dann überlege ich mir das vielleicht nochmal, Christ zu sein, Jesus nachzufolgen. Wenn dann aber nicht dieses Wort wäre. Selig seid ihr, wenn ihr durchhaltet. Ihr kriegt den größten Preis, die größte Belohnung dafür, wenn ihr durchhaltet. Und dann klingeln bei mir ganz viele Bibelstellen an. Bibelstellen, die wir vielleicht schon gehört haben, wo genau dasselbe ausgesagt wird. Christsein ist nicht immer ein Zuckerschlecken. Es ist nicht unbedingt leichter, das Leben. Manchmal wird es sogar schwerer dadurch. Und doch ist die Belohnung es wert. Hebräer 10, Vers 35. Darum werft euer Vertrauen in Jesus nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Nein, die größte Belohnung hat. Seligkeit kann dir keiner anbieten sonst. Nur Jesus selbst. Offenbarung 2, 8 bis 10. Genau die harte Situation, die Jesus beschreibt. Jesus sagt, und dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe, das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und ist lebendig geworden. Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut. Du bist aber reich und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind's nicht, sondern sind die Versammlung des Satans. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr versucht werdet. Und ihr werdet in Bedrängnis sein 10 Tage. Und dann der Spruch, der alles zusammenfasst. Sei getreu bis an den Tod. So will ich dir die Krone des Lebens geben. Es ist hart hier manchmal auf Erden. Viele von euch wissen, es ist traurig manchmal. Manchmal verlieren wir Menschen, die uns lieb und teuer sind. Manchmal haut uns die Diagnose um. Viele in unserer Mitte fehlen. Als ich vor knapp 10 Jahren angefangen war, sind einige Gesichter nicht mehr da. Das ist nicht schön. Gestern habe ich noch eine Beisetzung gehabt, da haben wir ein bisschen geredet und dann kam der Satz dann, der Tod ist schon doof, oder? Ja, ist er. Er ist nicht nur doof, der schmerzt richtig, auch uns Christen, wenn liebe Menschen nicht mehr da sind. Aber diese Krone des Lebens, diese Belohnung, die Gott dem gibt, der durchhält, im Glauben an Jesus Christus, der es schafft, nicht von dem Fundament runterzufallen, sondern ein Leben lang drauf zu bleiben, sich festzuhalten, der kriegt die Krone des Lebens. Und das ist es wert. Da fallen euch bestimmt auch einige Bibelstellen ein. Es ist wert, das zu ertragen, durchzuhalten, bis wir vor Jesus stehen und wir diese Krone erhalten. Leben ist schwer. glaube, ich habe schon mal erzählt, ein befreundetes Ehepaar aus dem Ruhrgebiet, Nähe von Remscheid, die haben als drittes Kind eine behinderte Tochter gehabt. Als zweites war es, zweite Kind. Und das war hart, das waren gläubige Menschen. Und die mussten nachts immer aufstehen, weil sie epileptische Anfälle hatte. Und das Leben war der reinste Horror. Das kann sich jeder vorstellen, wenn man ein behindertes Kind hat und immer auf Zack sein muss, sonst stirbt es. Sie ist dann irgendwann gestorben und das ist der Spruch, der auf der Beileidskarte stand. Sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Andere haben vielleicht gesagt, ihr seid ja Christen. Wie kann Gott euch das schenken, dass ihr eine behinderte Tochter habt? Ihr glaubt anscheinend nicht richtig. Aber die haben die Seligpreisung nicht gelesen. Das Leben als Christ kann hart sein. Das heißt nicht, dass Gott dich verflucht hat, sondern nur, dass die Welt der Ort ist, der so nicht von Gott geplant war. Das ist das Paradies, das ist Seligkeit, das ist der Himmel. Das hat Gott für dich geplant. Und die Menschen, die festhalten im Glauben, trotz Anfechtung, trotz Traurigkeit, trotz Verfolgung, trotz Lästerung und Lügen, die werden diese Krone ererben. Und die will ich haben. Die will ich haben. Und es ist nicht leicht als Christ. Wer ein Leben im Glauben an Jesus führt, wird feststellen, es gibt schwere Zeiten, auch mit ihm. Aber am Ende wartet die Belohnung. Richtig fies müssen wir uns aber klar machen, wenn wir das umdrehen. Das Leben ohne Jesus kann richtig gut sein. Das muss uns auch klar sein. Kommt in den Psalmen ganz häufig vor, wieso geht es den Heiden, den Gottlosen, so gut und mir so schlecht? Das kann sein, ein Leben ohne Jesus kann richtig genial und schön sein. Aber am Ende gibt es keine Krone. Am Ende gibt es keine Belohnung. Und das würde ich mir zweimal überlegen, weil die Belohnung eben alles toppt. Das muss uns immer klar sein. Und deswegen sagt Luther auch, ich halte mich fest an dem Glauben, an Jesus Christus. Und wenn es nur noch so ein Bindfaden ist, ich halte fest, weil es sich lohnt, trotz Zweifel, trotz Fragen, trotz dem Gefühl, dass Gott mich verlassen hat, es lohnt sich, weil am Ende die Belohnung auf mich wartet. Im Schnelldurchgang, die Seligpreisung. Als aber das Volk sah, ging er auf den Berg und er setzte sich und seine Jünger traten zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach, selig sind, die da geistlich arm sind. Elberfeld übersetzt Armen im Geist. Denn ihrer ist das Himmelreich. Viele Übersetzungen, viele Überlegungen, geistlich, was bedeutet das? Vielleicht habt ihr auch schon mal drüber nachgedacht. Letztendlich ist das einfach unser Eingeständnis. Ich als Jünger Jesu habe nichts zu bringen. Ich kann vor Gott nicht triumphieren mit dem, was ich getan und gemacht habe. Ich komme mit nichts und Gott füllt mich mit Gnade und Kraft. Wer denkt, hey Gott, guck mal, mich kannst du gebrauchen in deinem Team. Das kann ich, das habe ich und so weiter. Da bist du nicht selig. Wer aber sagt, ich habe nichts, ich bin auf deine Gnade angewiesen, ich kann nichts vorweisen, womit ich Vergebung und das ewige Leben nach dem Tod verdient habe, der ist arm. Und gib zu, ich brauche dich, Jesus, ich brauche dich, Gott. Eine Auslegung. Könnt ihr euch selber noch Gedanken darüber machen. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Wer nicht nur sagt, der Tod ist doof, sondern der Tod macht mich fertig. Ich komme aus diesem tiefen Tal nicht mehr raus, dass jemand gestorben ist. Ich bin nur noch traurig. Und so ging es mir selbst als Teenager, dass mir auf einmal klar wurde, ich muss sterben und ich habe unheimlich Angst vorm Tod. Das führt einen zu Jesus hin, weil er der Einzige ist, der den Tod besiegt hat. Also sind die doch selig, die traurig sind und gebrochenen Herzens sind, weil sie suchen, und zwar den, der das Leben schenken kann, auch in der Traurigkeit, auch im Angesicht des Todes. Selig sind, die da Leid tragen, die traurig sind, denn sie sollen getröstet werden. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. leider ganz in der Zukunft. Aber es fängt schon hier an. Es fängt schon hier an. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Bist du sanftmütig? Oder das nächste: Selig sind die, da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Bist du sanftmütig? Hungert sich nach Gerechtigkeit? Das darf doch nicht wahr sein. Regst du dich auf, wenn du Ungerechtigkeit siehst, im Fernsehen, auf der Straße? Oder das nächste, Vers 7, bist du barmherzig? Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Gott gefällt das anscheinend, wenn du sanftmütig bist, nicht hartherzig. Gott gefällt es anscheinend, wenn du barmherzig bist, wenn du das weitergibst, was er dir gibt. Wir beten nachher das Vaterunser. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Es gibt noch härtere Bibelstellen. Wenn du deinem Bruder, deiner Schwester nicht vergibst, wird dir Gott auch nicht vergeben. Gott macht's vor, wir sollen es nachmachen. Sanftmütigkeit, Barmherzigkeit, Gerechtigkeit gehört zu Gott. Damit wir seine Kinder sind, muss das bei uns irgendwie durchschimmern. Tut es das nicht, stimmt was nicht. Anleitung für uns als Jünger. Dann müssen wir daran, mit Gottes Hilfe, im Gebet. Möchte sanftmütiger werden, möchte barmherziger werden, möchte deine Gerechtigkeit im Leben umsetzen, nicht meine. Selig sind die reinen Herzens sind. Und hier wird klar, es geht ohne Jesus nicht. Keiner von uns ist reinen Herzens. Kein Mensch in dieser Welt ist reinen Herzens. Selbst der Gutmütigste hat kein reines Herz. Wir sind alle Sünder. Das kommt später in der Bergpredigt ein paar Verse weiter von Jesus. Wenn du gemein bist zu jemandem, ihn als Versager beschimpft, bist du schuldig. Wenn du einer scharfen Braut in der Fußgängerzone hinterher schaust, dir Gedanken machst, hast du die Ehe gebrochen. Wenn du ein Porno irgendwo im Internet reinziehst, hast du gesündigt. Ein Gedanke reicht und du bist raus. Dein Herz ist nicht rein. Und damit sind wir alle raus. Doofe Gedanken, die nicht in Ordnung sind, hat jeder von uns schon mal gehabt. Nicht nur sexuelle, sondern auch du Idiot, kannst du nicht Auto fahren und so weiter und so fort. Vielleicht fällt euch einiges ein. Oder Klassenkamerad, Arbeitskollege, Nachbar vor allen Dingen. Ne? Dieser Idiot hat schon wieder seinen Rasen nicht gemäht und die Hecke nicht geschnitten. Dieser Penner, gesündigt, raus. Kein reines Herz. Ein reines Herz kann nur der haben, der Jesus Christus kennt. Denn nur Jesus macht reine Herzen durch die Sündenvergebung. Und dann, und das ist ja auch am Donnerstag wieder unser Thema, selig sind die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Wer Kinder hat, der weiß das, manchmal ist man stolz darauf. Das ist mein Sohn, das ist meine Tochter, das hat er gut gemacht. Und wenn wir Frieden stiften, dann sind wir Gottes Kinder und Gott sagt, das ist mein Kind, das ist mein Sohn, das ist meine Tochter. Der stiftet Frieden, kein Streit, der versucht sich einzusetzen. Und Frieden stiften heißt auch, die gute Nachricht von Jesus Christus weitersagen. Denn das ist größer. Dieser Friede ist größer als der Friede zwischen Nationen oder Freunden und Familie. Frieden im Herzen schenkt nur Jesus. Also Frieden stiften kann alles sein, da könnt ihr alles einsetzen. Dem anderen von Jesus erzählen, wie gut das tut, dass man Frieden mit Gott hat. Dass Krieg zwischen Hamas und Israel, Ukraine, Russland, wo auch immer, es nimmt ja wirklich zu, dass das nicht in Ordnung ist, dass wir uns einsetzen sollen für den Frieden. Denn dann werden wir Gottes Kinder heißen. Das ist der beste Titel. Selig sind die, um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Setzt du dich ein, neulich fragte unsere Tochter Emma, Papa oder Mama, was ist Zivilcourage? Ich habe jetzt mal meine Frau antworten lassen und mal gehört, was sie so sagt. Aber wenn wir uns einsetzen für die Gerechtigkeit Gottes, egal wie die Konsequenzen sind, wenn wir jemanden sehen, der zu Unrecht behandelt wird, schreitest du ein und riskierst eventuell mit reinzukommen in diesen Streit oder kuschst du und gehst einfach weiter, machst einen Bogen drum um Menschen, die sich da irgendwo streiten? Oder setzt du dich ein für die Gerechtigkeit Gottes, wenn Menschen runtergebuttert werden? Ich weiß, in meiner Klasse, wenn man da fies war, ich war auch einer von denen, setzt man dann sich ein, hey, was du sagst, ist nicht in Ordnung. Machst du den Mund auf oder schweigst du und tust nachher so vor Gott, dass du doch ein guter Christ bist? Manchmal ist Schweigen eben auch eine Lüge, weil man nicht das gesagt hat, was man sagen sollte. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Und dann der Abschluss noch einmal, selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen, um Jesu willen schmähen und verfolgen und allerlei Böses gegen euch reden und dabei lügen. Und das tut weh, das tut richtig weh, das habe ich schon selber erleben müssen, aber es lohnt sich. Aber es ist leider die Wahrheit. Wer von Jesus etwas weitererzählt, wer versucht, es im Leben umzusetzen, auch was hier in der Seligpreisung steht, der kriegt Gegenwind. Und es ist dann anscheinend das richtige Zeichen, dass ich irgendwas richtig mache. Denn da sagt ja Jesus, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen, und das werden sie tun, allerlei Böses gegen euch reden und dabei lügen, das ist anscheinend die Konsequenz, wenn wir den Mund aufmachen und von Jesus reden. Seid fröhlich und jubelt im Angesicht von Verfolgung. Das müsst ihr euch klar machen. Es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden, denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Zum Schluss die Frage. Bist du selig? Würdest du das von dir sagen? Und wo würdest du sagen, zu welcher Gruppe zählst du dich? Wo hast du dich angesprochen gefühlt? Hey, da bin ich ja selig, weil ich bin barmherzig. Ich bin sanftmütig, mich hungert es nach Gerechtigkeit. Ich tue meinen Mund auf für die Gerechtigkeit Gottes. Und, das finde ich immer einer der wichtigsten Punkte, ich bin arm, ich komme vor dich, Gott und Jesus, ohne irgendwas und bitte dich um deine Gnade. Wenn du das sagen kannst vor Gott, ich habe nichts, ich bin nichts, ich brauche dich, Jesus, auch dann bist du selig. Amen.